Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigtext für heute lese ich uns aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Ich lade Sie ein, zur Ehre Gottes noch einmal aufzustehen. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Herr, nun segne du dein Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der lange Weg zum Thron der Gnade, so lautet unser Thema. Das ist doch mal ein starkes Bild, das Martin Luther in Vers 14 in seiner Bibelübersetzung verwendet hat. Er spricht von Jesus, dem Sohn Gottes und hohen Priester, der die Himmel durchschritten hat. Bei diesem Vorgang möchte ich zunächst etwas stehen bleiben. So oft wird dieses Wort durchschreiten ja heutzutage nicht mehr gebraucht. Aber bei genauerem Hinsehen merken wir, dass Schreiten in etwas abgewandelter Form schon noch vorkommt. Der Begriff Fortschritt kommt von Schreiten. Wir meinen eine Phase der Entwicklung. Wenn sich etwas immer weiterentwickelt, nennen wir das Fortschritt. Und zwar in die positive Richtung. Die Soldaten lernen den Gleichschritt beim Marschieren. Wenn Maßregeln ergriffen werden müssen, sprechen wir von Einschreiten. Wer ausschreitet, macht große Schritte. Das Stilwörterbuch von Duden schreibt zum Wort Schreiten folgende Bedeutung: langsam und feierlich gehen oder würdevoll feierlich gehen. Stellen wir uns diese Begriffserklärung nun mal mit dem in unserem Predigttext vorkommenden Durchschreiten vor und malen uns das etwas aus. Ein König, der einen riesigen Palast bauen ließ, mit großen, dicken Säulen. In der Mitte kann man einen langen Gang erkennen. Am Ende des Ganges steht sein Thron. Alle geladenen Gäste sind schon anwesend und haben ihren Platz eingenommen. Nun kommt der König herein. Selbstverständlich stehen sie alle auf. Die Fanfaren blasen. Das purpurfarbene, goldige Gewand des Königs schleift bei seinem Ausschreiten noch langsam auf dem Boden hinter ihm her. Feierlich, langsam und würdevoll durchschreitet der König seinen Palast in Richtung Thron. Alle Anwesenden zollen ihm den höchsten Respekt. Solch ein Bild und vielleicht noch viel pompöser und edler stelle ich mir vor, wenn ich diesen Vers 14 bedenke. Ich lese ihn noch einmal. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Das ist eine starke Szene. Man könnte statt großen hohen Priester auch erhabenen hohen Priester sagen. Hermann Menge übersetzt das so: Da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so wollen wir am Bekenntnis zu ihm festhalten. Vor ein paar Wochen habe ich einmal in einer Predigt gesagt, wir können gar nicht groß genug von Jesus denken. Das kann man hier wirklich auch nur wiederholen. Jesus, der Sohn Gottes, der große, erhabene hohe Priester, hat die Himmel durchschritten, um sich auf den Thron der Gnade niederzulassen. Nicht den Himmel, sondern die Himmel. Die Himmel kann man sich auch nicht groß genug denken. Ich möchte das mal so versuchen, dass ich diesen Raum, der mit die Himmel wiedergegeben wird, mit den Persönlichkeiten des Glaubens in ihren verschiedenen Zeitepochen darstelle. Fangen wir an mit der sogenannten Urgeschichte. Da sind Adam und Eva die ersten Menschen, das allererste Ehepaar. Durch sie kam die Sünde in die Welt, die Rebellion gegen Gott. Fortan hatten sie Angst, Gott zu begegnen. Und doch hat sich Gott immer wieder den Menschen gezeigt. Gott hat sich aufgemacht, die Menschen zu suchen. Nicht, dass Gott nicht gewusst hätte, wo Adam und Eva wären nach dem Sündenfall, als er sie rief: Adam, wo bist du? Gott hat ihr Elend gesehen, die Verstrickung in Sünde, die Versklavung unter dem Bösen, dem Teufel, und hat doch immer wieder Wege der Gnade aufgezeigt, die zu ihm zurückführen. So warnte Gott zum Beispiel den Sohn Adams, genannt Kain, vor den Tricks des Bösen. Gott sagte zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Wir wissen es, Kain versagte jämmerlich und erschlug seinen Bruder Abel. Jesus hat dieser Stimme des Bösen widerstanden, wie wir vorhin in der Evangeliumslesung gehört haben. Doch auch in der Urzeit gab es Ausnahmen. Etwas später wird uns berichtet von Henoch. Von ihm wird gesagt: Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen. ein wahrhaft frommer und gotttreuer Mensch, dieser Henoch. Und auch an ihm schreitet Jesus vorbei und zeigt ihm den Thron der Gnade am Ende des Ganges, ganz hinten. Dasselbe auch mit Noah, der auch mit Gott wandelte und die Arche baute. Sie alle brauchten die Gnade Gottes. Und ihr Weg der Unsicherheit und Ungewissheit endet am Thron der Gnade, auf dem Jesus sitzt. Wir kommen zur frühen Geschichte Israels, und zwar zu den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob und wie sie alle heißen. Ein bedeutender Satz über Abraham, der mir spontan in den Sinn kommt, ist dieser: Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Was für eine steile Glaubensaussage. Abraham vertraute sich dem Herrn an, er traute ihm alles zu, dass er ihn ins gelobte Land bringen würde, obwohl er es noch nicht mit Namen und keine Himmelsrichtung kannte, zog er los. Dass er ihm ein Nachkommen schenken würde und so weiter und so weiter. Auch für sie hat sich Jesus aufgemacht und sich platziert auf dem Gnadenthron. Kommen wir zu Mose in Ägypten. Er führte das Volk Gottes aus der Knechtschaft unter großen Wundern und den Plagen Gottes. Und dann leitete er das Volk, wurde zum Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel in der Wüste. Beim Anblick bzw. der Begegnung mit Gott erkannte Mose Gott als solchen, wie er es umschrieb: Gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wieder ein Abglanz von Jesus, wieder ein Abglanz vom Thron der Gnade. Und hier kommen wir schon ganz dicht heran an dem, was uns der Hebräerbriefschreiber mitteilen will. Der alttestamentliche Opferritus, die alttestamentlichen Opfergeräte werden zum Vorbild für das, was mit Jesus gekommen ist. Aaron, der Bruder von Mose, wurde seinerzeit von Gott zum Hohenpriester erwählt. Er musste die Opfer darbringen. Und gewisse Opferdienste waren nur diesem Hohenpriester vorbehalten. So zum Beispiel das Besprengen des sogenannten Gnadenthrons, des Sühnedeckels der Bundeslade, die im Allerheiligsten untergebracht war, mit Blut. Nur einmal im Jahr durfte und musste dort geopfert werden, am großen Versöhnungstag. Und das nur und ausschließlich durch den Hohenpriester Aaron. Der Schreiber des Hebräerbriefes malt den Christen seiner Zeit vor Augen, dass Jesus nun der wahre Hohepriester ist, mit dem einen krassen Unterschied. Ich lese Vers 15 noch einmal: Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. In der Evangeliumslesung haben wir es gemerkt, dass Jesus den Teufel besiegt hat in seinem Kampf der Versuchung. Jesus ist mit seinem Leiden und Sterben sogar dieses Opferlamm geworden. Sein Blut ist für uns vergossen. Das Opferlamm musste vorgeschriebenermaßen ein fehlerloses Opferlamm sein. Und so war Jesus auch dieses fehlerlose Opferlamm für uns. Merken wir, wie stark verwoben unser christlicher Glaube mit dem Judentum ist? Man kann es gar nicht laut genug sagen, aber wir gehören zusammen. Christlicher Glaube wurzelt ganz tief im jüdischen Glauben. So ist das. Mit dem einen Unterschied, dass für uns Christen Jesus der Messias ist, der Gesalbte, der Retter, was die Juden noch nicht anerkennen können. Aber die Zeit wird kommen, wo auch das geschehen wird. So sagt es schon der Apostel Paulus, der Weg des Opferns ist vorbei. Jesus hat ein für alle Mal mit seinem Opfertod Sühne für alle geschaffen. So schreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 10, Vers 10, nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Der Weg des Opferns ist vorbei und Gott hat in Jesus das Opfer für alle geschenkt, für Juden und für Heiden. Sollen wir noch bei den Zeitepochen der Könige und Propheten Israels vorbeiziehen? König David betete in Psalm 130, bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Auch an ihm mag Jesus vorbeigezogen sein, um weiter im Bild zu bleiben und hat ihm vielleicht gezeigt, wie Versuchungen zu überstehen sind. Sich flüchten zum Herrn und seinem Wort. Lassen wir noch von den vielen Propheten Israels Jesaja zu Wort kommen, dem der Blick der Errettung geschenkt wird. Und zwar nicht nur der Errettung Israels, sondern auch der Errettung der Heidenwelt. Gott spricht, Jesaja 49, Vers 6, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. In und mit Jesus hat sich dieses Gotteswort durch Jesaja buchstäblich erfüllt. Jesus, das Licht der Heiden, das Licht für alle Menschen. Gottes Heil, Gottes Rettung wird durch ihn bis an die Enden der Erde verkündigt. So auch in Afrika mit dem Dienst von Silas, von dem wir nachher noch mehr hören werden. Der lange Weg zum Thron der Gnade. Von Adam und Eva angefangen über Henoch, Noah, Abraham, Mose und Aaron, David, Jesaja und von der Zeit Jesu an bis zu uns heute. Durch die Missionsgeschichte und Kirchengeschichte hindurch. Da wären bestimmt noch viele Persönlichkeiten zu nennen. Das machen wir vielleicht ein andermal. Mit Jesus ist der Weg zur Gnade durch Glauben an ihn frei. Das war ein langer, langer Weg. Mit vielen Vorschattierungen und Stationen. Und diesen Weg zum Thron der Gnade Gottes nehmen wir auch heute unter die Füße im Glauben an ihn. Und wir haben durch Jesus Zuversicht und Hoffnung. Wir haben Gewissheit, dass Gott uns gnädig ist durch ihn. Das galt gestern und stimmt für heute. Und selbst morgen wird das noch gelten und real sein. Der Weg der Gnade ist immer noch offen. Gehen wir ihn doch mit frohem Herzen, gemeinsam. Dieser Weg ist hier schon voller Glück, weil er uns befreit. Und er wird dort ins ewige Leben führen, bei ihm in der Herrlichkeit, von der wir beten im Vater unser. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich möchte schließen, indem ich noch einmal den eingangs bedachten Vers 14 aus einem Mix der Luther- und Menge-Übersetzung und dieser Perspektive lese. Weil wir denn nun einen erhabenen hohen Priester haben, der die Himmel würdevoll und feierlich durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, deshalb wollen wir am Bekenntnis zu ihm festhalten. Amen.